Man darf dazu sagen, er ist Neurochirurg.
Deshalb ist mir noch eine größere Ehre, lieber Andrea, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier ein bisschen was über das multimodale Neuromonitoring, was wir an unserer Intensivstation, die jetzt nicht nur neurochirurgisch, sondern auch anästhesiologisch geführt ist, quasi pflegen, etwas zu berichten, ein bisschen warum wir das tun und auch auf die Fragestellungen quasi eingehen, wie man das in der Routine anwendet. Interessenskonflikte habe ich keine. Zur Übersicht, ich werde kurz über mein Hauptthema, die anarrhythmatische Subarachnoidalblutung, reden und weswegen wir genau dort dieses Monitoring benötigen. Dann kurz auf kurze Einblicke ins multimodale Neuromonitoring selber geben und dann, wenn die Zeit noch genügend da ist, werde ich auf die Anwendungsgebiete wie Ischämiedetektion und die zerebrale Perfusion eingehen. Die Subarachnoidalblutung ist eine, also die spontane, ist eine Blutung in die Meningen hinein, also in den Liquorraum, welche das Gehirn umgibt und ist meist durch ein, hier sehr eindrucksvoll, durch ein Aneurysma bedingt, wenn es spontan ist. Und was wir als Neurochirurgen als Erster machen müssen, ist quasi die Blutungsquelle zu verschließen. Das kann man jetzt entweder mittels endovaskulären Coiling oder mikrochirurgischen Clipping machen, um die Reruptur und die damit einhergehenden sehr hohen Mortalität zu reduzieren. Nur das Problem an dieser Erkrankung ist, dass es mit dem Versorgen des Aneurysmas nicht getan ist, sondern diese Patienten dann oft 2 bis 3 Wochen sogar, wenn es schwere Blutungen sind, bei uns auf der Intensivstation liegen, sediert, beatmet und wir einfach nicht wissen, was los ist in ihren Köpfen. Und wir wissen auch, dass ein Großteil dieser Patienten sogenannte Sekundärischämien bekommt. Wie man hier sieht, multiple Infarkte, die massiv zu dem schlechten neurologischen Outcome in dieser Patientenkohorte einhergeht. Und wie schon gesagt, ist die Hauptursache für dieses schlechte Outcome, was wir noch immer nicht ganz im Griff haben, das sogenannte DCI, die Delayed Cerebral Ischemia, verzögert einsetzende Ischämien, wo wir noch nicht ganz genau wissen, woher das kommt. Lange Zeit war immer dieser zerebrale Vasospasmus das Hauptthema. Das heißt, dass die Gefäße hier am Tag 0 der Blutung, die Angiografie, wo man noch eine schöne Media und Anterior sieht und auch die Karotisse noch ein normales Kaliber hat, dieselbe Angiografie, selber Patient, 5 Tage später, wo man sieht, dass es zu einem massiven zerebralen Vasospasmus mit einer konsekutiven Minderperfusion kommt. Und wie schon gesagt, dieser zerebrale Vasospasmus ist jetzt nur ein Punkt von diesen Sekundärischämien, diesem Delayed Cerebral Ischemia, sondern das sind noch viele andere Punkte, wo wir schon Ahnungen haben, dass die zu einer Ischämie führen, wie Neuroinflammation, dann quasi kleine Mikrothromben in der Mikrozirkulation, elektrische Phänomene wie die Cortical Spreading Depressions, die wir schon detektieren können, aber noch immer nicht genau verstanden, wie das dann tatsächlich zur Ischämie führt. Aber wenn man sich das alles hernimmt, führen all diese Punkte zu einer Hypoperfusion in der Mikrozirkulation. Und das große Problem ist, dass wir das genau bei diesen Patienten nicht mitbekommen. Wenn sie jetzt 2 Wochen sediert da liegen, können wir ins CT fahren. Wenn wir da schon Infarkte sehen, ist es meistens zu spät. Wir können unsere transkraniellen Doppleruntersuchungen machen. Aber wir kriegen nicht wirklich jetzt einen genauen, detaillierten Zustandsbericht, wie es in den Köpfen tatsächlich aussieht. Und wenn wir jetzt eine Umfrage in Deutschland hernehmen und Deutschland fragen, wie monitiert ihr eure Intensivpatienten nach einer Subarachnoidalblutung, ist es ganz klar, jeder macht Doppler und jeder misst den Hirndruck. Wenn man jetzt weiterschaut und sagt, okay, was ist mit dem erweiterten Monitoring, wie zum Beispiel der Sauerstoffpartialdruck im Hirn oder die zerebrale Mikrodialyse, sind wir schon in einem viel geringeren Prozentsatz. Und wenn man überhaupt die routinemäßige Anwendung dieser Methoden hernimmt, sieht man, dass das eigentlich nur ganz, ganz selten durchgeführt wird. Das Ganze war 2016, 2014 gab es eine ähnliche Umfrage, wo sich das eigentlich alles nicht viel gebessert hat, sondern es noch immer zu einem nur geringen Anteil das erweiterte Neuromonitoring durchgeführt wird. Ich denke, wenn man jetzt diese Umfrage durchführen würde noch einmal, wäre vielleicht ein bisschen der Sauerstoffpartialdruck ein bisschen mehr vertreten, aber sowas wie die zerebrale Mikrodialyse, die wirklich schon seit Jahren am Markt ist, hat sich nicht durchgesetzt. Okay, wir sagen jetzt, der Hirndruck 100% würden den messen und ist eigentlich in unseren westlichen Ländern keine Frage mehr, dass wir das tun. Wenn man über den Hirndruck sprechen und ein bisschen provokant sein will, muss man diese Studie hernehmen, die Best Trip Trial, die im New England Journal of Medicine publiziert worden ist, von Chestnut et al., welche in 6 Krankenhäusern in Bolivien und Ecuador Patienten mit Schädel-Hirntrauma eingeschlossen haben und dort etwas gemacht haben, was wir uns gar nicht vorstellen könnten. Wir haben gesagt, okay, eine Kohorte, bei der messen wir den Hirndruck und bei einer anderen Kohorte machen wir das so, wie es dort üblich war, dass man halt CT-Kontrollen macht und den klinischen Verlauf sich anschaut. Und irgendwie war das so ein Proof-of-Concept-Studie, wo man gesagt hat, natürlich, Hirndruck messen bringt. Die Ergebnisse waren dann genau umgekehrt. Man hat gesehen, jetzt nicht nur das Survival, sondern auch das neurologische Outcome war in beiden Gruppen gleich. Heißt das jetzt, wir brauchen überhaupt nicht mehr monitieren? Ich finde, die Details liegen wie immer in der Discussion. Es geht nicht darum, dass wir jetzt quasi nur den Hirndruck manipulieren müssen, weil der Hirndruck nur einen kleinen Teil des gesamten Spektrums abdeckt, sondern wir eigentlich ist das eine Studie, die zeigt, dass wir mehr in die Tiefe gehen müssen und multimodal monitieren müssen, schauen müssen, dass quasi was hinter dem Hirndruck steckt und nicht erst mit dem Hirndruck beginnen. Wenn ich über den Sauerstoffpartialdruck spreche, muss man die Boost-Studien zeigen, zumindest die Boost 2, war jetzt eine Studie so ähnlich wie die in Bolivien und Ecuador, nur jetzt quasi in westlichen Ländern, wo man gesagt hat, okay, wir implantieren unseren Patienten Sonden, die sowohl Hirndruck als auch Sauerstoffpartialdruck messen können. Und bei der einen Kohorte wird der Sauerstoffpartialdruck verblindet und man schaut, ob jetzt das reine Hirndruckmanagement ausreicht, um genau dieselben Ergebnisse zu erzielen, wie wenn man jetzt Hirndruck und Sauerstoffpartialdruck misst. Und hier konnte man zeigen, dass natürlich in der Kohorte, wo wir Sauerstoffpartialdruck und Hirndruck gemessen haben, viel seltener Hypoxien aufgetreten sind als in der Hirndruckmesskohorte alleine. Und was diese Studie auch schon gezeigt hat, sie war jetzt nicht dafür ausgelegt, aber es hat einmal einen deutlichen Trend gezeigt, dass wenn man jetzt den Sauerstoffpartialdruck mit dazu misst, man zumindest einen Trend hat auf ein besseres neurologisches Outcome in diesen Patienten. Und wir alle warten gespannt schon auf diese Boost-3-Studie, die momentan quasi noch rekrutiert und es noch keine Ergebnisse gibt. Aber die ist jetzt dafür ausgelegt, wirklich zu schauen, mit einer ausreichenden Power, quasi hat die Messung des Sauerstoffpartialdrucks tatsächlich auch einen Outcome-Benefit in diesen Patientenkohorte. Und hier nur kurz quasi gezeigt, gibt es jetzt auch, vor kurzem ist das herausgekommen, das ist jetzt hauptsächlich für Schädel-Hirntrauma-Patienten, aber kann man auch ummünzen auf andere, sage ich mal ganz vorsichtig, wo man schon ein genaues Treatment-Konzept hat, wo man jetzt nicht nur den Hirndruck bedenkt, sondern je nachdem hat der Patient jetzt einen erhöhten oder einen normalen Hirndruck und dazu auch den Sauerstoffpartialdruck. Und hier werden auch dezidiert erstmal Maßnahmen vorgeschlagen, wie man dann quasi in verschiedenen Stufenschema vorgeht, den Patienten oder die Patientin optimal zu monitieren. Als nächster Schritt, wie gesagt, der Sauerstoffpartialdruck, glaubt man, quasi deckt jetzt schon den Großteil ab. Aber wenn wir jetzt auf zelluläre Ebene gehen wollen und uns dort den Metabolismus anschauen möchten, wie geht die Zelle mit dem angebotenen Sauerstoff um, brauchen wir ein weiteres Messverfahren und das ist sozusagen auch mein Spezialgebiet, die zerebrale Mikrodialyse. Denn da hat sich gezeigt, dass jetzt die Sensitivität eines derangierten Metabolismus, was das Laktat-Pyruvat-Ratio ausgedrückt ist, darauf komme ich später zu sprechen, gering ist, vor allem wenn man jetzt nur den Hirndruck und den Sauerstoffpartialdruck hernimmt, um auch das zu detektieren. Und damit sind wir eigentlich schon in dem kompletten Setting, was wir bei uns auf der Intensivstation anwenden, in den Patienten, die wir multimodal monitieren, dass wir sagen, wir haben einerseits eine Sonde mit einem Sauerstoffpartialdruck und Hirndruckmessung, zusätzlich interessanterweise eine Temperatur, weil der Sauerstoffpartialdruck temperaturabhängig gemessen wird. Wir haben unsere zerebrale Mikrodialyse und das Ganze kann man jetzt entweder direkt während der offenen OP, hier bei einer osteoklastischen Trepanation, beide Sonden Seite an Seite implantieren oder man macht das Ganze quasi auf der Intensivstation mit einem Bolt-System, wo man jetzt nicht in den OP fahren muss, sondern über ein kleines Bohrloch einen Bolt hineinfügt und mit den zwei Lumina, wo man dann wieder über das eine die Hirndruck- und Sauerstoffpartialdrucksonde und über das andere Lumen die Mikrodialyse implantieren kann. Und damit kriegen wir jetzt viel, viel mehr Informationen, als wenn wir den Hirndruck alleine messen würden. Und die Mikrodialyse ist ein Verfahren, was, wie ich schon in den Umfragen vorher gezeigt habe, sehr selten angewendet wird. Darum möchte ich das auch kurz vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Man hat an der einen Seite eine Pumpe, die ist jetzt mit einer Flüssigkeit gefüllt, die dem Extrazellularraum des Gehirns quasi angepasst wurde. Diese Flüssigkeit wird mit einer langsamen Flussrate mit 0,3 Mikroliter pro Minute durch das Kathetersystem gepumpt. Die Katheterspitze steckt in der weißen Substanz des Gehirns und steht dort im Austausch mit dem umgebenden Gewebe. Da haben wir eine Membran, die meistens um die 20 Kilo Dalton Korngröße hat. Also alles, was klein genug ist, kann von außen entlang des Diffusionsgradienten in mein Mikrodialysat hinein diffundieren. Und das Mikrodialysat wird weiter gepumpt und dann in sogenannten Mikrovials, in kleinen Fiolen, aufgefangen und direkt am Bett neben dem Patienten steht dann der Analyzer, wo man die Stoffwechselparameter direkt am Patientenbett messen kann. Das Ganze dauert 5 Minuten und man hat ein Ergebnis. Die Parameter, die sich herauskristallisiert haben, sind aus dem Stoffwechsel allseits bekannt. Glucose als mein Hauptsubstrat des Gehirns, was so ein bisschen einerseits den Blutglucose-Spiegel widerspiegelt, andererseits aber auch unsere Perfusion, dann Pyruvat und Laktat. Warum diese zwei Komponenten, weil das Pyruvat quasi so der Scheideweg zwischen aeroben und anaeroben Metabolismus ist. Wenn jetzt quasi wenig Sauerstoff vorhanden ist, salopp gesagt, quasi wird Pyruvat in Laktat umgewandelt und man hat dann quasi einen Anstieg vom Laktat und die Laktat-Pyruvat-Ratio, das heißt, wir haben wenig Substrat, wenig Pyruvat, es wird hauptsächlich Laktat produziert. Quasi geht dieser Quotient exponentiell auf und wir haben einen Anstieg der Laktat-Pyruvat-Ratio. Glutamat ist auch noch ein weiterer Faktor, der routinemäßig gemessen wird. Glutamat wird ja von den Neuronen freigesetzt und muss dann energieabhängig von den Glierzellen, von den herumsitzenden Glierzellen aufgenommen werden, dort inaktiviert werden. Und wenn jetzt quasi eine Ischämie beginnt, ist das Erste, was die Zellen machen, ihre Arbeit zu stoppen und damit kommt es zu einer Akkumulation von Glutamat auch dann im Mikrodialysat. Und als letzter Punkt ist dann noch das Glycerol, das ist, wenn die Zelle überhaupt die Integrität verliert, die Zellmembranen sich auflösen, wird aus den Phospholipiden in der Zellmembran auch Glycerol freigesetzt und das können wir in unserem Mikrodialysat messen. Und da gibt es dann sogenannte Ischemic Patterns, wo wir genau diese Parameter messen und wenn wir jetzt einen Abfall von Glucose sehen, verminderte Perfusion, die Zellen werden anaerob, Laktat steckt an, Pyruvat fällt auch, weil wenig Glucose nachgeliefert wird, wir haben einen Anstieg der Laktat-Pyruvat-Ratio, das Glutamat steckt an, weil die Glierzellen ihre Arbeit nicht mehr tun und im Endeffekt dann die manifeste Ischämie mit dem Glycerol-Anstieg. Warum tun wir das Ganze? Nicht nur, weil wir die Ischämie darstellen wollen, sondern vor allem, weil wir quasi frühzeitige Informationen haben wollen, ob unsere Therapie passt, wie wir den Patienten momentan führen, ob wir nicht etwas ändern müssen. Es ist auch ein sehr interessantes Forschungstool, weil wir hier viele Therapien, die etabliert sind momentan, noch einmal von einem anderen Winkel betrachten können und hier auch hinterfragen. Und ich will jetzt gar nicht auf diese ganzen Studien eingehen. Man hat mit der Mikrodialyse-Technik schon viele kontroverse Themen untersucht. Hier nur quasi eine kurze Zusammenfassung von den Studien, die es dazu gibt. Und ich mag zwei Themengebiete, wenn die Zeit noch ausreicht, kurz besprechen. Das Wichtigste ist, finde ich, die Perfusion. Irgendwie erscheint das ja logisch und wir haben es ja gestern auch schon gehört, dass quasi blutdruckabhängig, also dass die Perfusion blutdruckabhängig ist und der Blutdruck eine ganz entscheidende Rolle, vor allem bei den Neurointensivpatienten auch spielt. Und je geringer mein zerebraler Perfusionsdruck ist, quasi desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine zerebrale Hypoxie verursache und eine metabolische Krise. Ich meine, das Ganze, sage ich immer, klingt sehr logisch, aber wenn man am Patientenbett dann auf einmal die Veränderungen dieser Parameter sieht, tut man sich viel leichter, Entscheidungen zu treffen, als wenn man einfach von theoretischen Überlegungen quasi ausgeht. Und wenn man über die zerebrale Perfusion spricht, muss man auch über die zerebrale Autoregulation sprechen. Ich glaube, die wurde auch gestern schon angerissen, dass unsere Perfusion im Hirn quasi zwischen Blutdruckgrenzen konstant gehalten wird. Also auch wenn wir einen Blutdruckabfall haben, quasi haben wir eine konstante Perfusion, weil es zerebral zu einer Vasodilatation kommt. Und damit quasi ist ein konstanter Blutfluss garantiert. Hier sieht man eine Patientin, die quasi am Anfang ihrer Blutung mehrere so Blutdruckabfälle hat in Rot. Und wenn man sich die blaue Kurve, den Sauerstoffpartialdruck dazu ansieht, sieht man, dass es hier zwar schon zu leichten Schwankungen kommt, aber jetzt nicht zu signifikanten Änderungen. Dieselbe Patientin 3 Tage später, hier sieht man, dass jeder Blutdruckabfall auch auf einmal mit einer massiven Reduktion des Sauerstoffpartialdrucks im Hirn einhergeht. Und genau diese Patientin ist in die Phase gekommen, wo die zerebrale Autoregulation nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, unsere Hirnperfusion ist nur noch rein druckpassiv. Also den Druck, den arteriellen Mitteldruck, den wir dem Patienten anbieten, der wird auch direkt quasi dann in die zerebrale Perfusion übertragen. Auch ein Beispiel aus der Routine, wieder sagen, okay, Hirndruck, 100% würden das messen, ist entscheidend. Wenn wir jetzt nur die Hirndruckkurve hätten bei einer Patientin oder einer Patientin, wie hier, sagen wir, okay, der ist um die 0, unter 5, der Patientin geht es gut. Wenn wir jetzt den Sauerstoffpartialdruck drüber legen, sehen wir, nein, so ist es nicht. Also Werte um die 7, also alles, was unter 20 ist, ist schon eine Hypoxie. Wir haben hier eine massive zerebrale Hypoxie. Und wenn man sich den Blutdruckverlauf dann dazu ansieht, sieht man, okay, wir haben hier einen CPP unter 60. Und wenn wir diesen CPP um 10 oder 20 mm Hg anheben, haben wir auf einmal einen massiven Anstieg unseres Sauerstoffpartialdrucks und wir haben den Patienten quasi wieder in eine normale Range gebracht. Und auch wenn man die Mikrodialyse drüber liegt, sieht man, wie die Laktatpyruvatrate so langsam ansteigt und nur durch einfaches Blutdruckanheben wir den Patienten quasi wieder aus dieser Ischämie herausgeleiten. Nur manchmal ist es auch so, dass wir sagen, okay, wir sehen, der Patient ist hypoxisch, wir beginnen den Blutdruck langsam anzuheben, aber es tut sich trotzdem nicht viel. Und auch die Laktatpyruvatrate mit einem Wert von 50 ist schon massiv pathologisch. Und da kommt wieder der Neurochirurg heraus. Da muss man natürlich aktiv werden. Und was es als Last-Line-Therapie gibt, ist die zerebrale Spasmolyse, quasi eine Neurointervention, wo wir dann mit Mikrokathetern hochsteigen und dann direkt in die Gefäße, in die spastischen Gefäße einen Vasodilatator verabreichen und wir damit oft dann quasi eindrucksvolle angiografische Ergebnisse erzielen können. Und wir haben lange Zeit Papaverin verwendet, in Österreich ist das oft, jeder fragt, warum Papaverin, ist traditionsreich. Wir haben diese Substanz Gott sei Dank jetzt auch wieder verlassen, aber ich habe mir eben damals angesehen, wie wirkt sich jetzt diese endovaskuläre Intervention mit Papaverin auf unseren zerebralen Stoffwechsel aus? Und wenn man jetzt hier nur mal den Sauerstoffpartialdruck und den Hirndruck hernimmt, hier ist die Spasmolyse und dann habe ich mir das 12 Stunden nachher quasi prospektiv angesehen, sieht man, was einem auffällt, ist einmal auf jeden Fall dieser Hirndruckanstieg während der Intervention. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass wenn wir unsere Patientin auf der Intensivstation betrachten, werden sie dort gehegt, gepflegt, Kopf 30 Grad hoch gelagert, quasi Optimalhandling, dass man ja keine Hirndruckspitzen verursacht. Wenn man in die Angiografie fährt, wird der Patient quasi flach gelagert. Es ist auch nicht mehr so optimal, quasi zwischen all den Abdeckungen dann den Patienten anästhesiologisch zu führen und damit haben wir einen Hirndruckanstieg während der Intervention. Der Sauerstoffpartialdruck hat so einen leichten Trend gehabt, dass er nach der Intervention ansteigt, aber war jetzt nicht wirklich signifikant. Wenn wir uns jetzt das ganze, die ganze Intervention mit einem, mit der Mikrodialyse ansehen, ist es so, dass wir hier die Laktat-Pyruvat-Ratio, wie schon vorher gesagt, ist das unser Parameter der, der Ischämie, wenn man das jetzt hernehmen will, sieht man, dass wir eigentlich durch unsere Intervention eine Ischämie verursacht haben. Also wir haben einen Anstieg der Laktat-Pyruvat-Ratio, wir haben einen Anstieg vom Laktat, das heißt dieser ganze Stress, den wir dem Patienten während so einer Intervention aussetzen, zeichnet sich auch im Metabolismus wieder. Wir haben dann eine kurze Phase, wo quasi es wieder auf den Ausgangswert zurückgeht oder unter den Ausgangswert und dann sind wir eigentlich innerhalb von ein paar Stunden wieder dort, wo wir vorher auf der Intensivstation angefangen haben. Das kann man jetzt auf die Substanz zurücklegen, weil Papaverin dafür jetzt nicht mehr genommen wird. Wir nehmen jetzt auch Nimodipin und verabreichen das auch IV über längere Zeiten. Aber ich finde, das ist ein Beispiel, was ganz gut zeigt, dass eben der Hirndruck, Sauerstoffpartialdruck und aber auch der, der zerebrale Metabolismus quasi nebeneinander beobachtet werden müssen. Und was aber auch wichtig ist, und ich finde, das vergisst man oft bei Studien, ist, da werden viele Patienten in einen Topf geworfen und dann hat man das Ergebnis und sagt, okay, diese Behandlung ist jetzt obsolet oder nicht. Wenn man sich die einzelnen Patienten anschaut, muss man auch immer die eigenen Studien natürlich kritisch sehen und man kennt die eigenen Fehler, ist, dass hier ein Patient, der quasi eigentlich nicht hypoxisch beginnt, wir haben hier einen Sauerstoffpartialdruck weit über 20, der wurde spasmolisiert, wir haben ihm diesen Stress ausgesetzt, wir haben einen massiven Anstieg dieser Laktat-Pyruvat-Ratio und nachher sind wir wieder auf einem Ausgangswert, der quasi dem Patienten nichts gebracht hat, weil er eigentlich in dem Moment nicht hypoxisch war, wo wir die Therapie gestartet haben. Andererseits hatten wir Patienten in diesen Kohorten, wo wir lysiert haben in einem Zeitfenster, wo wir schon hypoxisch waren, aber vor allem auch die Laktat-Pyruvat-Ratio also maximal erhöht war und hier schien die Therapie dann schon angesprochen zu haben. Das heißt, man muss das immer individuell sehen, wie man die Therapie quasi, wo man das anwendet und auch auf die Monitoring-Parameter vertrauen. Und damit komme ich auch schon mal zu meinem Schlusswort, dass man das quasi multimodal betrachten muss. Es ist nicht immer der Hirndruck quasi das Entscheidende, sondern man muss auf den Sauerstoffpartialdruck und den Metabolismus schauen. Und dann, nur dann kann man quasi frühzeitig Ischämien detektieren. Man kann das therapeutische Fenster erweitern, wo man dann eingreifen kann. Und man kann auch quasi etablierte Therapien wieder kritisch betrachten und auch maßgeschneidert dann quasi an den Patienten anpassen, um zu schauen, quasi bringt es wirklich was, was wir hier gerade tun, oder sollten wir unsere Strategie ändern? Danke.